Und die Predigt hatte dann den Titel Vollmacht im geistlichen Konflikt, wobei dann eben bei mir eine Predigtreihe draus wurde, weil es 4 Themen waren. Aber da das ja ein ziemlich sperriger Titel ist, fand ich viel schöner, wir schlagen dem Teufel ein Schnippchen, wir können das nämlich. Ja, im Oktober 2019, also noch vor Corona, in China war es schon, bei uns hat noch keiner daran geglaubt, dass das irgendwas bei uns mal Auswirkungen haben wird. Da saß ich am Frühstückstisch in Krishona, da war ein Seminar über ein Wochenende, da war ich hingefahren und da kam eine junge Frau zu mir, setzte sich an den Tisch, wir haben zusammen gefrühstückt und es stellte sich raus, das war die eine Dozentin, die Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz. Und wir haben uns unterhalten und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, auf jeden Fall kamen wir auf den Teufel zu sprechen und sie fragte mich ganz erstaunt, ja, glaubt denn da heute noch einer dran? Ja, den Teufel gibt's echt. Und das Schöne war, sie war offen, also man konnte mit ihr gut drüber reden. Sie selber sagt von sich, sie ist keine Christin. Und so haben wir uns über das Böse unterhalten, das Spiel mit dem Bösen, die Verharmlosung des Bösen, die wir ja heute oft feststellen, oder die Figuren des Bösen, der Satan, der so als kleines Teufelchen dargestellt wird oder wie auch immer. Ja, glaubt denn heute noch irgendjemand an den Teufel? Glaubst du an den Teufel? Also ich nehme einfach mal das Du, weil sonst hätte ich die ganze Predigt umschreiben müssen. Glaube ich an ihn? Naja, natürlich glaube ich nicht an den Teufel. Denn ich glaube auch nicht an die Sonne und ich glaube auch nicht an den Mond, aber ich weiß, dass sie existieren. Glaube würde heißen, den Teufel anzubeten und ihm Autorität über mein Leben zu geben. Zu wissen, dass es ihn gibt, bedeutet für mich, sich vor ihm zu hüten, seine Einflüsterungen zu erkennen und zurückzuweisen. Zu wissen, dass es ihn gibt, bedeutet, seinen Lügen und Anfeindungen mit Wahrheit, nämlich mit der Wahrheit von Jesus Christus, unserem Heiland, dem Sieger und Retter, entgegenzutreten. Und ich will jetzt auch nicht allzu sehr über diesen Teufel reden, auch wenn es sicherlich spannend wäre. Nur 2 Dinge dazu. Egal wie wir ihn nennen, Teufel, Satan, Widersacher, das Böse, gemeint ist auf jeden Fall eine personifizierte Macht. Und die hat weder Pferdefuß noch Schwanz und vermutlich auch keine Hörner. Sie ist nach biblischem Bericht und auch nach der jüdisch-christlichen Tradition ein von Gott abgefallener Engel, dem andere Engel nachgefolgt sind. Und eins kann ich mir nicht verkneifen, Satan ist auf jeden Fall der große Verlierer. Es gibt so ein schönes Lied, da hat mich eine Freundin gestern darauf aufmerksam gemacht, Jesus is the winner man, the winner man, the winner man, and Satan is the loser man, all the time. Und das ist er auch. Am Ende der Zeiten ist er derjenige, der gegen Jesus verlieren wird. Sein Aufstand gegen Gott ist so sinnlos wie nur irgendwas. Und das zeigt uns ganz besonders die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Aber weil er nun mal böse ist, will er viele mit sich in den Untergang ziehen. Und das ist eben die Gefahr, die von ihm ausgeht. Ich weiß nicht, ob es ihm darum geht, Seelen für sich selbst zu gewinnen. Auf jeden Fall will er möglichst viele Seelen von Gott wegziehen oder fernhalten. Und noch ein Gedanke. Wir dürfen nicht für alles Böse, was in der Welt passiert, den Widersacher Gottes verantwortlich machen. Er ist zwar mächtig, aber längst nicht allgegenwärtig wie Gott. Der größte Teil des Bösen geschieht aus der bösen Gesinnung von uns Menschen. Biblisch gesprochen, weil wir Sünder sind. Und der geistliche Konflikt, von dem ich hier rede, findet eben immer auch gegen unser eigenes Wesen statt. Deshalb benötigen wir auch so dringend andere Menschen, so gerade auch in der Gemeinde, denen wir vertrauen können, denen wir erlauben, dass sie unser Leben reinsprechen, wenn sie bemerken, da läuft was schief. Und das ist das, was du vorhin sagtest, wenn man in Hongkong in der Gemeinde sich nicht mehr traut, was anzusprechen, das ist zwar eine andere Basis, jetzt eine andere Ebene, dann ist es echt traurig. Wir haben in diesem Prozess jetzt gelernt, als Ältestenrat, wir haben einen Bund der Barmherzigkeit geschlossen. Und wir haben uns gegenseitig versprochen, wenn wir was merken, dann sagen wir es. Und wenn du was sagst, dann weiß ich, dass du es aus Sorge um mich tust. Nicht aus Besserwisserei, nicht aus Überheblichkeit. Und das kann ich annehmen und prüfen. Und das ist ganz wichtig. Ja, unser heutigen Bibeltext, den haben wir aus Epheser 6, 10 bis 17. Du hast es schon gesagt, die Waffenrüstung Gottes, ein beliebtes Thema oder ein bekanntes Thema. Paulus hat eben an die Gemeinde in Ephesus geschrieben und dieser Brief endet mit der Aufforderung, den Satan abzuwehren. Paulus beschreibt das sehr bildhaft, wie das aussehen könnte. Den Text habe ich euch auch mal mitgebracht. Ich gehe ein bisschen Absatz für Absatz durch. Nur noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Für Paulus ist es wichtig, ganz wichtig darzustellen, dass wir nicht aus eigener Kraft widerstehen können. Denn auch wenn der Satan am Ende der Verlierer sein wird, unsere kleine Kraft reicht dabei weitem nicht aus, um ihn zu besiegen. Das ist so ein bisschen so, als ob wir im Sandkasten in so ein Förmchen einen Haufen Sand machen und einen Sandkuchen backen und er zieht daneben den Millennium Tower in Frankfurt hoch. Aber die Kraft in unserem Abwehrkampf kommt eben von Gott. Und wir lassen uns stärken, wir werden gestärkt, es geschieht mit uns. Jesus hat diesen Kampf letzten Endes durch seinen Tod am Kreuz schon längst gewonnen. Mit seiner Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt. Aber es gibt noch eine Zwischenzeit, in der Gott möglichst viele Menschen zu sich ziehen will. Das schreibt Petrus in einem seiner Briefe so in etwa. Auch wenn das bedeutet, dass das Böse in Person Satans und seiner dämonischen Mächte noch unter den Menschen wirken kann. Deshalb stehen viele Menschen immer noch in der Gefahr, dass sie das ewige Leben bei Gott verpassen. Und dass sie ja in der entsetzlichen Folge dann eben nicht ewig leben werden, sondern ewig oder besser gesagt endgültig tot sind. Der Tod, das ist der eigentliche Triumph der Sünde, des Bösen. Denn der Tod ist das Gegenteil des ewigen Lebens, das Gott uns schenken will. So in etwa schreibt es Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefes. Der Tod ist das Gegenteil des ewigen Lebens. Und er sagt weiter, dass wir durch die Taufe sowohl Anteil an Jesu Tod als auch an seiner Auferweckung haben. Und das ist eben diese Teilnahme an der Auferweckung Jesus, die uns die Kraft gibt, das Böse abzuwehren. Es ist die Kraft der Auferstehung Jesus, die uns vor dem Tod rettet. Es ist die Kraft, diese Kraft, die wir bekommen, die uns gegen Satan bestehen lässt. Durch ihn, durch Jesus. Als Gottes Söhne und Töchter, als königliche Priester, haben wir diese Vollmacht bekommen, diese Kraft zur Abwehr des Satans zu nutzen. Und um das zu beschreiben, wie das aussieht, benutzt Paulus das Bild der Rüstung eines Soldaten. Da haben wir auch ein schönes Bild mitgenommen. Jeder damals, der diesen Brief gelesen hat, wusste, wie so ein römischer Legionär aussieht. Das war einfach Alltag im Straßenbild. Wenn wir fast vor Augen haben, dann sehen wir vielleicht Asterix und Obelix als Legionäre. Aber übrigens auch nicht schlecht gezeichnet. Paulus schreibt, legt die volle Rüstung an, die Gott euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Paulus betont, nehmt alles. Ihr werdet alles benötigen, was Gott euch zur Verfügung stellt. Das ist nicht einfach. Also nicht nur ein bisschen nehmen. Um gegen das Böse zu bestehen, brauchen wir das volle Schutzprogramm. Denn unser Gegner nutzt auch all seine Macht. Auch wenn diese Macht, wie schon gesagt, beschränkt ist, so ist sie doch viel stärker als das, ja, was wir eben machen können. Ich habe das Beispiel schon genannt mit dem Hörnchen, mit dem Förmchen. Unsere Gegner sind nicht körperlich, bestehen nicht aus Fleisch und Blut. Paulus bezeichnet sie als überirdische Mächte und Gewalten, die die Welt beherrschen. Wörtlich übersetzt würde es heißen, die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und kein Wunder, dass unsere eigenen Kräfte da nicht ausreichen. In dem Wort Weltbeherrscher oder Herrscher der Welt zeigt sich eigentlich die Macht des Teufels. Und wie gut, dass das Neue Testament Jesus dagegen mehrfach als Allbeherrscher oder eigentlich Herrscher über alles bezeichnet. Das kommt zwar in den Übersetzungen selten raus, aber wäre eine gute Übersetzung dieses Wortes Pantokrator, was in den Originaltexten steht. In dieser Herrschaftsbezeichnung Jesu kommt eben dieses gewaltige Machtgefälle zwischen Jesus und dem Satan zum Ausdruck. Jesus, der Herr des Universums und noch alles darüber hinaus, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und Satan bleibt lediglich die Herrschaft über diese Welt. Schlimm genug für uns. Aber wie gut, dass wir auf der Seite des Stärkeren stehen. Paulus schreibt weiter: Deshalb greift zur ganzen Waffenrüstung, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Noch einmal betont Paulus: Nehmt alles, was Gott für euch bereithält. Etwas irritierend vielleicht die Aussage: Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Bedeutet das, dass der Kampf erst irgendwann einmal in der Zukunft stattfinden wird? Naja, in den Kommentaren, in die ich reinschauen konnte, ist die Antwort folgendermaßen: Ja, nein, vielleicht. Ich fand die Antwort eigentlich am naheliegendsten, dass dieser letzte Tag eine für uns unbestimmte Zeit ist oder unbestimmbare Zeit ist. Sie begann an Ostern, am ersten Ostern mit der Auferstehung Jesu, und sie wird enden, wenn er wiederkommt. Im ersten Johannesbrief lesen wir daher: Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist, und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solcher Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Sie ist also schon angebrochen, dauert noch an. Und das heißt, wir stehen tatsächlich mitten in diesem geistlichen Kampf. Nun, weiter im Text. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Paulus beginnt hier mit der Aufzählung der Rüstungsteile. Wahrheit, Gerechtigkeit und die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, sind seine ersten Punkte. Dann fährt er fort. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Mir ist aufgefallen, dass diese Ausrüstung, die Paulus hier beschreibt, alleine der Verteidigung dient. Und das sagt er ja auch schon am Anfang des Textes: Wir sollen in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels zu widerstehen, standzuhalten. Es ist also nicht unsere Aufgabe, den Bösen zu besiegen. Das ist Jesus vorbehalten. Und das kann auch nur er. Wir sollen standhalten und uns nicht vom Bösen überwinden lassen. Deshalb betont Paulus ja auch, dass unser Kampf nicht gegen Menschen gerichtet ist. Wie wir mit Menschen umgehen, beschreibt Paulus an vielen anderen Stellen. Und dabei geht es eben nicht darum, sie zu bekämpfen. Es geht vielmehr um Liebe, Demut, Erbarmen, Milde und noch viel mehr. Bei unserem Einsatz für die Menschen, die Jesus nicht können oder sogar ablehnen, gilt, dass wir das Böse, das von ihnen kommt, eben mit dem Guten überwinden sollen, was wir von Gott bekommen haben. Das muss man trennen. Doch in unserem geistlichen Konflikt mit Satan gilt, Wir müssen uns gegen den geistlichen Angriff einer für uns nicht sichtbaren Macht verteidigen. Ja, das kommt wieder zum Anfang der Frage, wer glaubt denn heute noch an den Teufel? Und ich muss sagen, vor ein paar Jahren hatte ich da auch schon mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, was redet der denn da? Für mich war der Teufel eigentlich nichts anderes als so ein Synonym, altes Märchen, alte Geschichte. Aber ich habe mir jetzt überlegt, oder ich habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube an Gott. Ich glaube an einen unsichtbaren, für mich eigentlich nicht greifbaren Gott. Und er offenbart sich in der Bibel. Warum sollte ich ihm dann nicht glauben, wenn er mir sagt, da gibt es eine Macht, die angreift? Wenn ich ihm vertraue, dass es ihn gibt, dann kann ich auch seinem Wort vertrauen, dass es einen Gegenspieler gibt. Und nur weil diese Macht, dieser Gegenspieler einen Namen hat wie Satan oder Teufel, also Namen, die ich vielleicht als Kind in den Märchen gelesen habe oder in irgendwelchen Fantasy-Romanen auftauchen, heißt das ja noch lange nicht, dass es ihn nicht gibt. Um das bis hier mal zusammenzufassen, das habe ich auch noch mal als Folie. Die Kraft, die wir im geistlichen Konflikt mit den gottfeindlichen Mächten benötigen, können wir nur von Gott erhalten. Diese Kraft hat ihren Ursprung in der Auferstehung Jesu. Er hat den Tod, die letzte und endgültige Konsequenz der Sünde und des Bösen, besiegt. Wir müssen uns gegen die geistlichen Angriffe einer für uns nicht sichtbaren Macht verteidigen, wobei wir keine Angreifer sind, deren Aufgabe es ist, Satan zu besiegen. Also verteidigen wir uns. Paulus gibt uns ja diese 6 Mittel an die Hand: Wahrheit, Gerechtigkeit und die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Dazu kommen Glaube, Rettung oder Heil und das Wort Gottes. Und da, glaube ich, wäre jeder Punkt eine eigene Predigt wert. Aber wir können es uns eigentlich jetzt nur kurz anschauen. Die Wahrheit. Genau. Ich will nur 2 Aspekte der Wahrheit nennen. Zum einen den, dass die biblische Botschaft wahr ist. Deshalb ist auch unser Zeugnis wahr, wenn wir so über Jesus reden, wie wir ihn in der Bibel kennengelernt haben. Der Satan erträgt die Wahrheit der Bibel nicht, denn sie sagt eben auch, dass er nur für eine begrenzte Zeit wirken kann und dann endgültig besiegt wird. Deshalb versucht er, die Wahrheit zu leugnen und sie zu verfälschen. Sehr eindrucksvoll und auch sehr unterhaltsam beschreibt das C.S. Lewis in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel, kann ich sehr empfehlen. Macht wirklich Spaß zu lesen und es ist sehr tiefgründig. Hier gibt ein altgedienter Teufel aus dem mittleren Management seinem Neffen, der frisch im Verführungsgeschäft ist, Ratschläge, wie er einen jungen Mann von seinem frisch erweckten Glauben wegziehen kann. Und das Interessante daran ist, nicht nur mit dem, was wir dem Teufel am Bösen zutrauen, mit Verführung, sondern eben auch mit Dingen, die wir eigentlich für gut empfinden. Gutes, das aber trotzdem den Blick auf Gott verbergen kann oder verstellen kann. Gutes, was einen von Gott wegziehen kann. Also wenn ich zum Beispiel an meine Zeit denke als Umweltschützer, da war ich mit Herz und Seele dabei, da hätte ich gar nicht mehr an Gott gedacht. Hätte mich durchaus wegziehen können, war ja dann umgedreht. Und deshalb ist eben auch dieser 2. Aspekt wichtig. Wir müssen uns selbst gegenüber ehrlich sein. Denn wenn wir die Bibel lesen oder mit anderen darüber sprechen, müssen wir auch offen dafür sein, dass unsere Schwachpunkte, aufgedeckt werden. Denn der Teufel bestärkt uns nur zu gerne in den Lügen, die wir gerne über uns glauben wollen. Und er bestätigt auch mit Vorliebe die negativen Meinungen über unser eigenes Leben, die wir nur schwer loslassen. Ich kann das nicht. Ich tauge nichts. Ich bin nichts wert. Gott will mich bestrafen. Das sind Lügen, die den Menschen von Gottes Liebe fernhalten wollen. Und ich bin immer wieder erstaunt, bei wie vielen Menschen ich das höre, die ich als geistlich reife Menschen erlebe, wo immer wieder diese Unsicherheit kommt. Das sind Lügen. Lasst sie nicht zu in eurem Leben. Lasst uns bei der Wahrheit bleiben, die Gott über uns sagt. Die Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Er kann gar nicht anders sein. Und wohl deshalb nahm er auch die Strafe auf sich, die für unsere Schuld ihm gegenüber ausgesprochen werden muss. Denn Gott wird das Urteil über uns nicht verhindern, denn das wäre ja nicht gerecht. Aber die Strafe, die uns töten würde, die den endgültigen Tod zur Folge hätte, hat er am Kreuz für uns getragen. Er ist gestorben, damit wir leben können. Darum geht es auch, wenn wir von Rechtfertigung sprechen, was übrigens ein nächstes Thema einer Predigt wäre, von der bereits stattgegebenen Auslöschung unserer Schuld. Also unsere Schuld existiert nicht mehr. Jesus hat sie weggewischt am Kreuz. Müssen wir uns immer vor Augen halten. Da steht so in der Bibel, diese Schuld ist ausgelöscht. Egal, was wir tun, wenn wir nur glauben. Viele Menschen sagen heute, dass sie diese Liebestat am Kreuz für abscheulich halten und sie nicht annehmen wollen. Wie kann ein Vater seinen Sohn opfern? Wer so denkt, bei dem hat der Teufel einen Ansatzpunkt, um auch den Rest der guten Nachricht zu verfälschen. Dann bleibt Jesus letztlich doch nicht mehr als ein guter Mensch, ein Lehrer und ein als zu Unrecht Verurteilter, mehr nicht. Gerechtigkeit kann auch ein Angriffspunkt gegen uns selbst sein. Wenn wir uns aus uns heraus versuchen, gerecht zu sein, kann es passieren, dass wir gnadenlos werden oder selbstgerecht. Dann bekommen wir vielleicht eingeflüstert, dass es nur zu gerecht ist, wenn kriminelle Asylsuchende abgeschoben werden, egal was sie in ihrer Heimat erwartet. Dann bekommen wir vielleicht eingeflüstert, dass es ungerecht ist, wenn Leute etwas bekommen, was wir nicht bekommen vom Staat. Ich denke da nur an diverse Kampagnen von irgendwelchen populistischen Parteien. Wer so denkt, und ich ertappe mich durchaus auch dabei, so zu denken immer wieder mal, der verliert aus den Augen, wie Jesus über Menschen denkt. Lasst uns die Gerechtigkeit suchen und ausüben, die wir von Gott erfahren. Eine gnädige und liebevolle Gerechtigkeit, die auch Großzügigkeit, Vergebung und Versöhnung kennt. Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, der nächste Punkt. Wie bekämpft man den Satan mit Verkündigung? Naja, da wo das Evangelium angenommen wird, hat der Teufel schlichtweg das Nachsehen. Dort, wo Jesus ist, ist kein Platz für ihn. Wer ein Jünger von Jesus wird, der bekommt den Heiligen Geist und der hilft bei der Erkenntnis der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Und ihr seht, wie toll auch das alles ineinander greift, wie diese Schutzrüstung lückenlos ist. Da ist kein Ansatzpunkt für den Teufel mehr. Wir verkünden die Wahrheit, die hilft uns zu erkennen, wo wir gerecht oder vielleicht auch ungerecht sind. Und da hat der Satan kein Problem, ein Problem, ein Riesenproblem, mit einer Lüge noch dazwischen zu kommen. Lasst uns also von Jesus und seinem Sieg erzählen, der das ewige Leben schenkt. Der Glaube. Was ist denn der Glaube? Er ist die Garantie für die Erfüllung dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. So steht es im Hebräerbrief. Unser Glaube und der Heilige Geist sind es, die die Lügen des Teufels auslöschen. Die Lügen, die uns erfreuen, ebenso wie die, die uns zermürben. Ich hatte das ja schon beim Punkt Wahrheit genannt, die Lügen, die uns zermürben oder mutlos machen. Aber was sind Lügen, die uns erfreuen? Das sind Lügen, die uns einflüstern, dass wir etwas Besseres sind, weil wir ja richtig an Jesus glauben. Oder auch, weil wir eben alleine richtig glauben. Doppelt hier. Das sind Lügen, die uns stolz oder arrogant anderen gegenüber werden lassen. Wenn wir an Gott glauben und wenn wir Gott glauben, wissen wir, wie sehr und wie unbegrenzt seine Liebe zu uns und allen anderen Menschen ist. Warum sollen wir dann noch auf den Widersacher Gottes und seine albernen Lügen hören? Lasst uns also an das Gute glauben. Das Gute, was Gott in unser Leben gesprochen hat, seine unbedingte Annahme, seine bedingungslose Versöhnung, seine unendliche Gnade. dann müssen wir uns nicht mehr selbst erhöhen. Rettung oder Heil, der vorletzte Punkt. Der anglikanische Theologe und ehemalige Bischof Andrew Wright hat geschrieben, das Wissen, bereits zur Familie des auferstandenen Messias dazuzugehören und deshalb bereits vom ultimativen Feind errettet zu sein, befähigt dazu, allen zweitrangigen Feinden zu widerstehen. Tragen Sie immer diesen Helm. Eigentlich wissen wir ja, dass wir von dem endgültigen Tod gerettet sind. Ich habe es schon gesagt, es ist dieser Tod Jesu am Kreuz, der das bewirkt hat. Und was kann es eigentlich noch Größeres geben? Und ich sehe deshalb diesen Helm des Heils so mit ganz dicken Ohrenschützern. Da hat keine Anflüsterung auch nur noch den Hauch einer Chance gehört zu werden. Also ganz frei nach N.T. Wright, lasst uns immer diesen Helm tragen. Und der letzte Punkt, das Wort Gottes. Er redet hier von einem Schwert. Das Schwert ist ja nun mal das Einzige an diesen ganzen Teilen, was auch zum Angriff verwendet werden kann. Er steht für die Wahrheit, die gegen die Lügen des Teufels steht. In der Offenbarung wird Jesus beschrieben, wie aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert kommt. Dieses Schwert, Gottes Wort, zerstört die Lüge und bringt die Wahrheit ans Licht. Aber auch das Wort Gottes dient zur Verteidigung gegen den Satan. Gegen den Satan. Es ist nicht als Waffe gegen Menschen gedacht. Gottes Wort überführt und verurteilt den Satan, aber Menschen sollen durch dieses Wort gerettet werden. Vielleicht noch ein kleiner Einschub von mir. Ich arbeite einmal in der Woche für eine christliche Zeitschrift als jemand, der die Facebook-Einträge überprüft, was man löschen muss wegen Hassrede oder sonstigen Entgleisungen. Und jedes Mal, jeden Dienstag, wenn ich fertig bin mit meinem Dienst, bete ich, bitte, lieber Gott, lass keine Nichtchristen diese Seiten lesen. Diese Unbarmherzigkeit, dieser Hass, diese Unfreundlichkeit, die von Christen ausgedrückt wird, ist schrecklich. Diese Überheblichkeit. Da wird das Wort Gottes zum Teil wirklich als Waffe benutzt, um sich selbst zu verteidigen, um sich selbst zu erhöhen. Das ist gruselig. Und es ist traurig, es ist total traurig. Lasst uns immer wieder das Wort Gottes lesen. Denn wenn wir es gut kennen, fällt es uns leicht, die Anfeindungen des Satans zu erkennen und abzuwehren. Ja, und jetzt tragen wir diese vollständige Rüstung. Und zwar tragen wir sie in uns. Gegen ihre einzelnen, eng miteinander verwobenen Teile hat der Teufel keine Chance. Aber, es kommt immer ein Aber, leider muss ich sagen, dass zumindest meine Rüstung einen Schwachpunkt hat und das bin ich selbst. Denn manchmal ist diese Rüstung auch ziemlich unbequem. Dann drückt der Helm oder der Panzer zwickt, dann wird der Schild zu schwer, die Schuhe sind zu eng oder der Gürtel spannt. Und manchmal wird auch das Schwert stumpf, weil ich es nicht ordentlich schärfe. Und vielleicht ging es Paulus auch manchmal so, denn zum Schluss seines Briefes schreibt er, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich dir das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt geben. Ich bin ja Gottes Gesandter, ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Gebet und Fürbitte, das ist gewissermaßen der siebte Teil der Rüstung. Gebet ist der Teil, der alles zusammenhält. Was das Gebet von den anderen Teilen der Rüstung unterscheidet, ist, dass es aus uns herauskommt. Das ist etwas, was wir selber machen können. Nur wenn wir gar nicht mehr wissen, was und wie wir beten können, dann wird der Heilige Geist für uns auch in Aktion treten. Also selbst hier lässt uns Gott nicht alleine. Und ich bin deshalb auch so dankbar für die vielen Beter in den vielen Gemeinden, die treu ihren Dienst verrichten und die das so ungesehen oft machen und von denen ich wirklich noch sehr, sehr viel lernen kann. Und wie kann man das alles zusammenfassen? Tja, Gott hat uns eine Vollmacht erteilt. Da habe ich auch noch ein Bildchen, ein schönes zum Schluss. Gott hat uns eine Vollmacht erteilt. Wir haben ein Vorrecht bekommen. Wir dürfen in seinem Namen und mit seiner Kraft gegen den Teufel und die Lüge antreten. Das ist ein Vorrecht. Nicht als Krieger, aber geschwisterlich vereint, als Abwehrlinie gegen das Böse und Dunkle, gegen Lüge und Verzweiflung. In unseren Gemeinden, in unserem Leben. Von uns soll Gottes Liebe wie das Strahlen eines Leuchtturms in der Finsternis aussehen. Damit alle Menschen den Weg zu Gott finden. Damit möglichst viele Menschen mit uns gemeinsam das ewige Leben erreichen. Amen.